Kommt nicht so oft vor, dass sich eine Gemeinde Zeit nimmt, mal in Ruhe über diese doch manchmal gar nicht so bequemen Themen nachzudenken. Ich muss mal das Licht hier ein bisschen dunkler machen. Das ist schön, ihr habt es so schön schummrig hier. Kann ich es auch schummrig machen hier vorne, das ist gut. Fragen, die ja eigentlich doch sehr zentral sind fürs Leben, aber doch manchmal so ungemütlich, dass man nicht so gerne drüber nachdenken möchte und dass man sagt, die verschieben wir doch lieber auf morgen oder auf übermorgen oder eben ganz aufs Ende. Aber man weiß ja eben nicht, wann das ist. Ja, und deswegen ist es gut, das immer mal mitten im Leben zu tun. Und ihr seid mittendrin in dieser Reihe. Heute soll es um die Frage nach dem letzten Gericht gehen. Dem jüngsten Gericht, sagte man früher. Sagt auch keinem mehr was, ne? Was hat das mit Alter zu tun? Gar nicht so viel. Das ist irgendwie nur, weil es ganz am Ende kommt. Naja, so ist das. Letzte Gericht. Mich würde interessieren, ob ihr dazu Fragen mitgebracht habt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber vielleicht passt das ja gar nicht zu dem, was ihr gerne wissen würdet. Gibt es was, was euch interessiert? Okay. Also die Frage, ob es vielleicht nicht nur eins gibt, sondern mehrere nacheinander. Die erste Hälfte habe ich nicht verstanden. Ob es dazu eine klare theologische Haltung gibt, ja. Oder viele verschiedene Ansichten, ja. Also zu deiner Frage sage ich gleich was, zu den mehreren. Dazu kann ich gleich am Anfang was sagen. Das ist eines der wahrscheinlich wildest umstrittensten Themen, weil wir über Dinge reden, die wir selber noch nicht erlebt haben. Wir versuchen sozusagen hinter den Vorhang zu schauen. Ich sehe da hinten auch so einen schönen Vorhang. Ich nehme an, da ist eure Küche oder so, Teeküche oder das Bad. Ja, aber ich bin da noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, was da ist. Die Sauna. Und das ist so ein bisschen das Problem bei dem Thema. Viele Leute spekulieren darüber, wen kann man fragen? Ja, es gibt natürlich ein paar Leute, die haben vielleicht Nahtoderlebnisse gehabt und die können erzählen, was sie da erlebt haben, aber die sind vermutlich, nach dem, was sie selber erzählen, noch nicht jenseits dieses Punktes gewesen. Insofern können sie darüber auch nicht viel sagen. Wir können die verschiedenen Religionen fragen. Mir ist eben während dem Lobpreis eine Runde eingefallen. Wir haben in Marburg immer so einen runden Tisch der Religionen und da ist ein ganz netter, älterer belgischer Herr dabei, der zum buddhistischen Zentrum gehört und der erzählt immer darüber. Und der hat uns sehr schön mal erklärt, was die Buddhisten darüber denken. Also da gibt es kein jüngstes Gericht. Eine andere Vorstellung, wie wir dann wieder ins Leben zurückkehren und so, die war auch sehr schön. Ne? Aber jeder kann darüber was vermuten und behaupten. Die Frage ist, wo können wir nachgucken? Ich selber bin jemand, der in die Bibel guckt und sagt, was sagt Jesus dazu? Weil ich persönlich glaube, dass Jesus der Einzige ist, der jemals von drüben nach hier gekommen ist und uns das sagen könnte. Aber das ist natürlich eine Glaubensfrage. Das hängt davon ab, ob wir dem glauben wollen, was Jesus sagt. Aber in der Tat, da gibt es sehr viele verschiedene Ansichten drüber. Noch andere Fragen? Die Sache mit dem Petrus und der Himmelstür, die haben wir am Anfang gehört. Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Eine der Dinge, die gar nicht in dem vorkommen, was ich vorbereitet habe, weil es in der Bibel auch gar nicht vorkommt. Obwohl es so verbreitet ist, ist vielleicht das Erste, was den Leuten einfällt. Aber es ist etwas, was in der Bibel in der Tat nicht drinsteht. Wo kommt das her? Jesus hat mal zu Petrus gesagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Ja, und da stellte man sich das so vor, vielleicht wenn ich dann oben in den Himmel komme, dann steht Petrus davor mit dem Schlüssel. Gemeint ist es aber nach meinem Verständnis an der Stelle genau andersrum. Weil Jesus hatte dem Petrus und den ganzen Jüngern kurz vorher gerade beigebracht, wie sie beten sollen. Nämlich, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Da geht es also darum, dass das, was im Himmel schon da ist, die Herrschaft Gottes auch auf die Erde kommt. Und Jesus hat Petrus sozusagen die Schlüssel anvertraut, um daran mitzuarbeiten, indem er nämlich weiter erzählt hat von Jesus, das hat er dann auch gemacht. Insofern geht es da, glaube ich, eher um die Tore vom Himmel auf die Erde und nicht andersrum. Insofern passt die Stelle nicht so ganz, aber ist natürlich sehr verbreitet, auf jeden Fall. Noch eine andere Frage. Okay, also, wenn wir Christen sind, kommen wir dann überhaupt in ein Gericht oder nicht? Ja? Oder weil eigentlich ist das ja schon entschieden für uns. Also das wäre so die Frage, die dahinter steckt. Okay, ich lege mal los, versuche mal darauf einzugehen. Ich fand es lustig zu lesen in eurer Ankündigung, dass ich als Experte eingeladen bin. Experte für das letzte Gericht. Da habe ich gedacht, ob ich mir so eine Visitenkarte drucken lasse. Guido Baltes, Experte für das jüngste Gericht. Ja. Weil es in der Tat so ist, wie du es vermutet hast, man kann sich bei dem Thema eigentlich nur in die Nesseln setzen, weil es darüber unterschiedliche Auffassungen gibt und unter Christen auch man hin und her gerissen ist. Es gibt solche Christen, die sagen, also wenn du nicht ordentlich bei dem Thema jetzt heute Abend Feuer von der Decke regnen lässt, auf alle, ja, dann hast du nicht das Wort Gottes gepredigt. Also wenn man über das letzte Gericht redet, dann muss es ordentlich bedrohlich sein. Die Leute müssen zittern und knirschen, ja, und ordentlich Angst haben, sonst hast du falsch darüber geredet. Und die anderen sagen genau das Gegenteil, bitte nicht darüber reden, das ist ein unbequemes Thema, das sollten wir als Christen ganz in die Mottenkiste der Geschichte verpacken und lieber überhaupt nichts dazu sagen. Lass uns doch nur auf die guten Dinge fokussieren. Und jetzt kommt also heute Abend der Experte, der die endgültige Wahrheit bringt. Und der euch auch sagen kann, wer von euch im Gericht dann wo landet. Das ist spannend. Nicht. Ja, werde ich nicht, kann ich nicht. Und das hat zwei Gründe. Den einen habe ich eben schon gesagt, dass das ein Thema ist, wo wir nicht Experten sind, weil wir darüber wenig wissen. Das heißt, wir können da wirklich nur graben in der Bibel, was Jesus dazu gesagt hat. Und so verstehe ich mich immer an solchen Stellen, dass ich versuche zu entdecken, was in der Bibel drin steckt. Weil meine eigene Meinung kann ich mir, oder meine eigene Vorstellung kann ich mir leicht basteln, wie würde ich mir denn wünschen, wie es wäre. Aber das bringt einen ja nicht so weit. Viele Christen leben ja auch so, dass sie sagen, mein Jesus ist nicht so oder so. Ja, das Bild, was ich von Gott habe, da passt das nicht rein. Und ich finde das immer nicht ganz hilfreich, weil es nützt mir ja nichts, dass ich mir meinen Jesus so bastel, wie er mir dann gefällt, wenn er nicht dem entspricht, was ich in der Bibel entdecke. Insofern sehe ich mich da lieber als Bibelentdecker. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum ich dazu nicht viel sagen kann, ist, dass Jesus gesagt hat, richtet nicht. Also das ist nicht unsere Aufgabe, zu entscheiden, wer jetzt im letzten Gericht durchkommt oder wie beurteilt wird oder nicht. Deswegen werde ich das auch heute Abend nicht tun. Also, was hat Jesus zu dem Thema gesagt? Jede Menge. Da sind wir sogar wissenschaftlich auf sicherem Grund. Ihr kennt das vielleicht, die Bibelwissenschaft, die ist da manchmal sich uneinig, was man denn glauben kann von dem, was in der Bibel steht und was nicht. Aber an der Stelle sind sich alle einig, Jesus hat sehr viel und sehr konkret vom letzten Gericht geredet. Das war eine seiner Hauptbotschaften. Das geht schon los mit Johannes dem Täufer, der als erster auftritt. Wenn man sich anguckt, was der gepredigt hat, dann ist es zunächst mal das kommende Gericht. Und Jesus hat sich da angeschlossen. Der hat nicht gesagt, ach, vergesst mal den Johannes, ich rede jetzt erstmal von was anderem, sondern er hat das aufgenommen. Und man kann sogar sagen, die Hauptbotschaft von Jesus ist ja, Entschuldigung, die Herrschaft Gottes, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, deshalb kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und in der jüdischen Welt damals war das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, ganz eng verbunden mit der Vorstellung vom letzten Gericht. Wir werden das gleich noch sehen, wie der König, der kommt, und das Gericht in der jüdischen Welt ganz, ganz eng zusammenhängen. Und wenn man durch die Evangelien durchgeht, dann entdeckt man, dass Jesus immer wieder in ganz verschiedenen Bildern davon geredet hat. Das hat damit zu tun, dass es etwas ist, was hinter dem Vorhang ist. Und was hinter dem Vorhang ist, das kann man so schlecht mit Worten beschreiben. Deswegen benutzt Jesus Bilder ganz unterschiedlich aus ganz unterschiedlichen Lebensumständen. Zum Beispiel der Hirte, der am Ende des Tages seine Herde sammelt und dann guckt, wo sind die Schafe und wo sind die Ziegen. Ja, da muss man so ein bisschen auseinandersortieren. Und dieses Bild benutzt Jesus, sagte, so wird das am Ende der Zeit sein. Oder wenn man erntet und dann trennen muss zwischen dem Unkraut und dem Weizen. Oder wenn eine Sturmflut kommt in der Wüste und dann gibt es das Haus, was auf dem Felsen steht und stehen bleibt, und das Haus, was auf Sand steht und dann weggespült wird. Und damit verbunden immer diese Frage, was bleibt denn am Ende, was hat Bestand über das Ende meines Lebens hinaus? Marco hat ja letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist eigentlich das, was bleibt? Wie kann ich mich jetzt im Leben schon auf das konzentrieren, was bleibt? Und da schließt es dann an, weil Jesus sagt, es kommt dann der Zeitpunkt, wo du das nicht mehr mitnehmen kannst, wo sich das eine vom anderen trennt. Es gibt auch Bilder, das ist ja das Thema, wird abgerechnet. Es gibt sehr finanzstarke Bilder immer wieder, also zum Beispiel Arbeiter, die den ganzen Tag arbeiten und dann am Ende wird abgerechnet. Da bekommen sie ihren Lohn. Oder ein Gutsbesitzer, der außer Landes ist und dann kommt er wieder und dann rechnet er mit seinen Pächtern ab, was sie da so eingebracht haben. Oder eine sehr zentrale Geschichte, tatsächlich die Geschichte von einem König, der kommt, um mit seinen Knechten Abrechnung zu halten. Das ist ja die Botschaft, mit der Jesus aufgetreten ist. Der König kommt. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Und wie können wir reagieren? Unser Leben eine neue Richtung zu wenden. Der König kommt, rechnet ab. Ich lese mal diesen Text vor. Ich weiß, dass ihr den im Januar schon mal gehört habt, aber ich werde über was anderes reden. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Ich lese erstmal bis dahin, ihr wisst, dass die Geschichte noch weitergeht, ja, wie der da mit seinem Mitknecht umgeht und ihm dann nicht vergibt. Aber der Schwerpunkt hier ist erstmal auf dem ersten Teil des Gleichnisses. Das ist ein sehr gehaltvolles Gleichnis, das kann ich jetzt auch nicht komplett auslegen, aber von hierher möchte ich gerne ein paar Schneisen schlagen in diese Frage, wie ist das denn mit dem Tag der Abrechnung? Der Tag der Abrechnung ist nämlich im Judentum, in der jüdischen Welt von Jesus damals ein ganz zentrales Motiv gewesen. Und ich glaube, um die Bibeltexte richtig verstehen zu können, müssen wir immer wieder eintauchen in diese Welt, in der sie erzählt wurden. Jesus benutzt hier ja Schlüsselbegriffe, die die Leute damals kannten. Und in der Tat ist es so, dass viele jüdische Rabbis damals zu dieser Zeit solche Gleichnisse erzählt haben, Gleichnisse überhaupt. Wir haben einige hundert solcher Gleichnisse von jüdischen Lehrern aus dieser Zeit. Also da stand Jesus in einer guten Tradition. Aber viele von diesen Gleichnissen handeln tatsächlich immer wieder von einem König, der kommt, um mit seinen Knechten Abrechnung zu halten. Ein ganz beliebter Anfang der Geschichte und alle kennen das schon und sagen, ah, jetzt kommt wieder eine Königs- und Abrechnungsgeschichte. Mal gucken, wie sie ausgeht, weil die Geschichten hatten dann immer einen unterschiedlichen Schluss und das war das Spannende, wie sie dann ausgehen. Der König kommt, um Abrechnung zu halten. Diese Gleichnisse hatten in der jüdischen Welt einen ganz konkreten Anhaltspunkt. Sie wurden zu einer bestimmten Zeit des Jahres erzählt. Und das ist bis heute so, diese Gleichnisse, dass man sie in den Synagogen erzählt, zu einer bestimmten Zeit des Jahres, und zwar im Herbst, September, Oktober, wenn das jüdische Kalenderjahr zu Ende geht. Also ich habe mit meiner Frau zusammen mal ein paar Jahre in Jerusalem gelebt. Wir haben das versucht ein bisschen mitzuerleben und haben das dann auch irgendwann mitgekriegt, wie der jüdische Kalender funktioniert. Und da gibt es das Neujahrsfest mitten im Herbst. Also irgendwann im September, Ende September feiert man Neujahr und dann geht ein neues Jahr los. Dieses Fest heißt Rosh Hashanah, also das Haupt des neuen Jahres. Da fängt das neue Jahr an. Und 10 Tage später gibt es den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, der auch in der Bibel vorkommt. Das kennt ihr vielleicht. Und ich fand das sehr spannend, das mitzuerleben immer im Herbst, wie diese Zeit tatsächlich eine Gesellschaft verändert und geprägt hat. Weil das ist eine ganz wichtige, das sind eigentlich die höchsten Feste im jüdischen Kalender. Die höchsten Feste, warum? So ein bisschen, wenn ihr euch versucht, das vorzustellen, könnt ihr mal bei uns an Silvester denken und was dann so in den Köpfen passiert. Ende des Jahres ist die Zeit der Abrechnung. Und so ist es in der Tat im jüdischen Kalender und in diesen Gleichnissen, dass man sagt, jetzt geht das Jahr zu Ende und der König kommt einmal im Jahr, um mit uns Abrechnung zu halten. Und deswegen ist der Monat, der letzte Monat des Jahres, ist ein Monat, wo man in sich geht und guckt, wie steht es denn um mein Leben? Wo gibt es da Plus, wo gibt es da Minus? Was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was nicht? Wo habe ich Leute verletzt? Wo habe ich mich gestritten? Wo habe ich was falsch gemacht? Wo muss ich vielleicht noch was zurückzahlen? Wo muss ich mich mal aussprechen mit jemand? Und die Leute machen das ganz konkret. Die schreiben sich Postkarten, die rufen nochmal an und sagen, du, jetzt ist ja bald das Fest, jetzt wollte ich vorher das noch mit dir klären. Ich finde das ein bisschen schade, dass wir so ein Fest gar nicht in unserem Kalender haben, weil ich fand das sehr schön, das zu erleben. In den Zeitungen, plötzlich in den Kommentarspalten kamen dann solche politischen Überlegungen, was hat das letzte Jahr uns gebracht, wo können wir uns bessern. Das ist der Monat Elul Und dann am letzten Tag des Jahres erschallt die Posaune. In der Bibel taucht dieses Fest auf als das Fest des Posaunenschalls. Der König kommt, die Fanfare erschallt und jetzt wird abgerechnet. Und ich lese mal einen Text vor aus dem Talmud, das ist so eine Schriftensammlung des frühen Judentums. Da sagt ein Rabbi mit dem schönen Namen Kruspedai, Rabbi Kruspedai sagte im Namen von Rabbi Johanan, am Neujahrsfest werden drei Bücher aufgeschlagen. Da haben wir die Bücher zumindest. Die stehen auch übrigens in der Bibel an mehreren Stellen. Die Bücher werden aufgeschlagen, aber drei. Eins für die völlig Gottlosen, eins für die vollkommen Frommen und eines für die dazwischen. Die völlig Frommen werden sofort zum Leben aufgeschrieben und besiegelt, die völlig Gottlosen werden sofort zum Tod aufgeschrieben und besiegelt, aber die Mittelmäßigen bleiben vom Neujahrstag bis zum großen Versöhnungstag, das sind also die nächsten 10 Tage, in der Schwebe. Kehren sie um, so werden sie zum Leben aufgeschrieben, kehren sie nicht um, so werden sie zum Tod aufgeschrieben. Ich fand das immer sehr spannend. Ja, wir denken ja immer gerne in Schwarz-Weiß, in festen Schubladen. Ne? Also gerettet, nicht gerettet, drinnen, draußen und so. Und hier gibt es also 3 Schubladen. Die ganz perfekten, die ganz verkehrten und die so dazwischen. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wo ihr euch vermutlich wiederfinden würdet. Ja? Die meisten Leute würden sagen, ich werde wahrscheinlich zu der Kategorie dazwischen gehören. Und das ist das Wichtige. Dass nämlich jetzt die Einladung kommt, du kannst dein Leben noch verändern. Du kannst auch das Urteil noch wenden. Und diese 10 Tage sind dann sehr spannend. Das sind die ersten 10 Tage des Jahres, wo die Leute sich zu Gott wenden, wo sie beten. Man kann also beten, fasten oder auch anderen etwas Gutes tun und zeigen, dass man sein Leben wirklich in eine neue Richtung gehen will. Und dann nach 10 Tagen kommt der große Versöhnungstag. Der Tag, an dem das endgültige Urteil vollstreckt wird oder ausgesprochen wird. Und dann erinnert man sich, heute gibt es das ja nicht mehr, aber damals gab es das noch zur Zeit Jesu im Tempel, wurden dann die beiden Ziegenböcke reingebracht, die Sündenböcke, auf die Sünde des Volkes geladen wurde. Einer wurde dort geopfert und das Blut wurde über die Bundeslade bzw. in das Allerheiligste versprengt und der andere wurde in die Wüste geschickt. Also das war dann das endgültige Urteil. Das ist so der Hintergrund von diesem Gleichnis. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und knüpft genau daran an. Der König kommt, es wird ein Urteil gesprochen, du musst zurückzahlen und sonst wird kannst nicht zurückzahlen, dann wird deine Frau verkauft, deine Kinder, du auch und dann zahlen wir es davon. Und dann passiert das Spannende, er sagt, warte noch, hab noch einen Moment Geduld, schieb das Urteil noch auf, ich möchte dir alles zurückzahlen. Das sind genau diese 10 Tage, die man noch Zeit hat, sich doch nochmal zu ändern. Und dann sagt der König, du brauchst nicht zu warten, du brauchst auch nicht zurückzahlen, deine ganze Schuld ist vergeben. Du bist frei. Du kannst gehen. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und wir wissen, die Geschichte geht dann noch weiter, aber der erste Teil ist jetzt erstmal wichtig. Was sagt Jesus hier über den Tag der Abrechnung? Ich möchte nicht alles erklären. Wie gesagt, ich möchte nur ein paar große Schneisen schlagen in dieses riesig große biblische Thema, weil man könnte darüber auch gut 4 Abende reden. Insofern nur kurz. Die 4 wichtigsten Dinge, die ich euch mitgeben möchte, wenn wir an diesen Tag der Abrechnung denken. Die erste Schneise heißt, einer ist der Richter und wir sind es nicht. Einer ist der Richter und wir sind es nicht. Ich glaube, das ist die erste und wichtigste Einsicht, wenn wir vom Richter, vom Bild des Gerichtes reden. Es geht um die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der unser Leben beurteilen kann? Wer hat eigentlich das Recht, zur Abrechnung zu kommen? Und ich glaube, an der Stelle haben wir ganz falsche Vorstellungen davon, was das heißt, dass Gott der Richter ist. Wir haben sehr düstere Bilder, sehr bedrohliche Vorstellungen. Ich habe jetzt neulich zum ersten Mal in meinem Leben einen Brief gekriegt vom Amtsgericht Marburg mit einer Vorladung vor Gericht. Da geht einem schon so ein bisschen der Stift. So, ne? Also ich war noch nie vor Gericht und das klingt irgendwie. Ne? Und wenn du mal googelst, Tag des Gerichts oder Judgment Day auf Englisch, bei Tag des Gerichts funktioniert nicht, da gibt es diesen This Song von Prince K1, das kommt dann nur diese Bilder. Auf Englisch geht das also, Judgment Day, ja, und dann siehst du eine ganze Bildschirmseite nur mit brennendem Feuer, ja, lodernde Hölle und irgendwelchen Dämonenfratzen und sowas. Ja. Das sind so unsere Bilder und wir müssen, glaube ich, zunächst mal eintauchen in die Welt der Bibel, um zu verstehen, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie sagt, Gott ist unser Richter. Wir sind da ja stark geprägt eher so von der griechisch-römischen Welt, wo der Richter so der unparteiische, distanzierte ist, der austeilt und sagt, du kriegst die Strafe, du, ne, das hast du gut gemacht, das hast du falsch gemacht, jetzt kriegst du die und die Strafe. Ja. Und das hat sich dann nochmal verstärkt durch das christliche Mittelalter hindurch, wo man sehr viel über das Gericht gepredigt hat und zwar immer von oben herab. Ja. Also die Mächtigen haben gesagt, Achtung, wenn du nicht so glaubst wie wir, dann wirst du dem höllischen Feuer und dem Gericht verfallen. Und insofern sind diese Gerichtsbilder für uns immer Drohbilder der Mächtigen und Starken, Bilder, die uns Angst machen sollen. Und in der Tat ist es so, dass das Bild dann bedrohlich ist, wenn es von den Mächtigen und von den Starken kommt. Aber das ist das Schöne, wenn wir in die Bibel gucken, ist es eben genau andersrum. Da kommt das Bild aus einer völlig anderen Perspektive, nämlich immer aus der Perspektive der Rechtlosen und der Ohnmächtigen. Es taucht auf in Schriften von einem Volk, das selbst aus der Sklaverei entflohen ist. Es taucht auf bei Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, deren Volk ausgerottet zu werden droht. Und da klingt das Bild vom Richter plötzlich ganz anders. Ich lade euch ein, das zu Hause mal zu googeln. Einfach mal einzugeben, ja, man kann ja heute Bibeltexte googeln und dann sieht man, wo das Wort Richter oder Richten zum ersten Mal auftaucht in der Bibel. Und das ist das Spannende, die ersten Belege in der Bibel sind Geschichten von benachteiligten, entrechteten, kinderlosen Frauen, die damals in der Gesellschaft ganz wenig galten, auf die man herabblickte, weil man sagte, du hast gar keinen Wert in diesem Leben. Sarah ist die Erste, die das Wort in den Mund nimmt vom Richter. Sarah, die Frau von Abraham, die keine Kinder hatte und als letzte Lösung dann eine ihrer Sklavinnen verdonnert hat als Leihmutter. Und dann, als sie das Kind zur Welt bringt, dann zu allem Überdruss macht die Leihmutter, die Hagar, sich auch noch über Sarah lustig und verspottet sie. Und das ist der Moment, wo Sarah sagt, Gott soll mein Richter sein. Gott soll mein Richter sein zwischen dir und mir. Was passiert da? Da ruft jemand den Richter an. Man müsste eigentlich übersetzen, Gott soll mir mein Recht verschaffen. Gott soll mir aufhelfen. Gott soll mich herausholen aus dieser Situation der Bedrückung und Bedrängnis und Unterdrückung. Und wenig später passiert das Gleiche mit Rahel, also der Frau von Jakob, zwei Generationen weiter, die auch kinderlos ist, die auch wieder eine ihrer Sklavinnen dann als Leihmutter nimmt. Und als das Kind zur Welt kommt, sagt sie, jetzt hat Gott mich gerichtet. Macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn wir an unser Gerichtsdenken denken. Ja, man muss also übersetzen, jetzt hat Gott mir Recht verschafft. Und sie nennt ihr Kind Dan. Gott hat gerichtet. Gott hat gerichtet, das heißt aber so viel wie Gott hat mir geholfen. Und das ist durch die ganze Bibel so, wenn ihr das Wort mal verfolgt. Der Richter ist der, der den Armen und Schwachen hilft zu ihrem Recht. Das geht dann zum Beispiel in der Exodus-Geschichte weiter. Als Mose den Auszug aus Ägypten verkündet, da heißt es dann, wo habe ich die Stelle? Habe ich die Stelle hier? Nein, habe ich nicht. Macht aber nichts, könnt ihr nachlesen, googeln. Ja, wo Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ich bin gekommen, um gerecht zu richten. Was heißt das? Das ist nicht die Strafe für die Ägypter, sondern das ist, dass er die Israeliten in die Freiheit führt. Und so geht das durch die ganze Bibel in die Psalmen hinein. Gott, verschaffe mir Recht, sei mein Richter, denn meine Feinde sind gegen mich. Und dann bis ans Ende der Bibel, ganz am Ende der Bibel, kommt dann so langsam der Blick hinter den Vorhang. Bis jetzt haben wir über das Recht in diesem Leben geredet. Und dann kommt irgendwann der Blick hinter den Vorhang, vor allen Dingen in den letzten Büchern der Bibel, im Propheten Daniel zum Beispiel, der diesen Blick tut auf das Ende der Geschichte. Und dann gibt es diesen Traum, den Daniel hat mitten in der Nacht, wo er sieht, wie die Völker Krieg führen, wo das Volk Israel fast vernichtet wird von allen möglichen bösen Machthabern und Tumulte in der Welt passieren. Und dann irgendwann heißt es plötzlich, da wurden Throne aufgestellt zum Gericht. Der König und der Richter kommen zusammen. Und dann sagt er, ich sah einen, der aussah wie ein Menschensohn. Ein der hielt das Gericht und er brachte alles in Ordnung. Und das ist am Ende der Zeiten, dieses große Bild vom jüngsten Gericht. Und der Titel Menschensohn ist ja dann das, wie Jesus sich selbst immer wieder nennt. Dass er sagt, dieser Richter bin ich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir das verstehen, wenn wir vom letzten Gericht reden, dass es nicht eine Drohbotschaft der Mächtigen ist, sondern der Schrei nach Hilfe und Gerechtigkeit von denen, die verfolgt und unterdrückt sind. Die sagen, es kann doch nicht angehen, dass das Unrecht in der Welt bis auf immer siegt. Es muss doch so sein, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo Gott die Dinge wieder zurechtbringt und zurechtrückt. Und das ist die Hoffnung auf das letzte Gericht. Das letzte Gericht, das insofern unbequem ist für die Mächtigen und die Machthaber, für Kriegsverbrecher, für die Leute, die jetzt Bomben schmeißen und Menschen ermorden überall auf der Welt. Deswegen ist es interessant, dass die Mächtigen, die großen Reiche, die großen Staatsreligionen damals und auch heute, dieses letzte Gericht gerne nicht haben wollen und in den großen religiösen Systemen das auch nicht auftaucht, weil für die Machthaber ist das unbequem. Ja? Die lehren lieber sowas wie die Allversöhnung. Am Ende gibt es den großen Schwamm drüber, alle meine Untaten sind vergessen, niemand kräht mir danach und ich komme damit durch. Ja, das ist beliebt, aber wenn wir in die Bibel gucken, aus der Perspektive der Ohnmächtigen und Schwachen, ist der Wunsch da, dass es irgendwann Gerechtigkeit gibt. Ich merke, dass mir die Zeit davon rennt, aber das war mir wichtig, dass wir erstmal unser Bild vom Richter ganz neu von der Bibel her anpacken und sagen, der Richter ist eigentlich einer, der uns zu Hilfe kommt. Und wenn die Bibel vom letzten Gericht redet, dann soll das eine befreiende Botschaft sein, eine mutmachende Botschaft. Gott bringt die Dinge zurecht, er richtet das, was krumm ist, wieder auf. Er macht die Dinge wieder gerade. Und jetzt ist das Wichtige, dass wir verstehen, Gott ist der Richter und das bedeutet, wir sind es nicht. Weil wir würden gerne uns zum Richter machen. Wir würden gerne selber die Dinge in die Hand nehmen. Wir würden gerne die Welt selber nach unseren Maßstäben in Ordnung bringen und wir würden gerne selber bestimmen, wer die Guten und die Bösen sind. Immer wieder verfallen wir dieser Versuchung, zu sagen, ich bin doch der Richter oder ich würde es gerne sein. Und Jesus sagt, nein, du sollst nicht richten, du sollst das Gott überlassen, weil Gott der Einzige ist, der am Ende wirklich gerecht richten kann. Und wir sehen das in dem Gleichnis, was passiert, wenn wir zu Richtern werden. Das geht nämlich gleich in den nächsten Vers weiter, dass der Knecht rausgeht und sagt, jetzt bin ich mal der Richter über dich. Und dann passiert genau das Gegenteil. Die Barmherzigkeit, die er selbst erlebt hat, die gibt er nicht weiter, sondern er ist unbarmherzig, ungnädig, genauso wie wir miteinander umgehen, wenn wir uns gegenseitig beurteilen. Vielleicht kennt ihr das ja, dass man so durchs Leben geht und dauernd von irgendjemand beurteilt und gerichtet wird. Ja, schon die Oma und Opa, die so in die Wiege gucken und sagen, ach, das ist mal ein süßes Kerlchen. Ja, schon mal gleich Stempel drauf. Ne? Und er schreit aber ein bisschen viel. Und dann gibt es die erste Schulnote, kriegst du deine Noten. Dann gibt es das erste Date und dann erfährst du, ob du es wert bist oder nicht. Dann gibt es das erste Bewerbungsgespräch. Und dann geht es weiter, du gründest eine Gemeinde und brauchst Besucherzahlen, Bekehrungsquoten, Publikationsmengen ja, und Verlagsauflagenzahlen. Du brauchst Likes und Followers im Facebook und dauernd geht es darum, dass wir bewertet werden. Bewertet, bewertet, bewertet. Und das Befreiende beim letzten Gericht ist, dass Gott sagt, niemand darf dich bewerten, außer ich. Und ich mache das ganz am Ende, wenn ich dich wirklich kenne. Wenn du dein Leben gelebt hast, wenn du alle Chancen ausgenutzt hast, wenn du wirklich geworden bist, wer du werden kannst, dann wirst du beurteilt. Und bis dahin darfst du dich entspannen und musst die Urteile der anderen nicht so ernst nehmen. Das ist entlastend und befreiend. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt und habe noch 3 Minuten, ne? Ungefähr. Naja, gut. Okay, das zweite nur ganz kurz. Die zweite Schneise ist, und die hängt sich daran an, dieser eine Richter ist der Einzige, der uns wirklich kennt. Und deswegen gibt es ein Gericht, was unserer Person entspricht. Das Interessante in dem Gleichnis ist ja, dass die beiden Knechte ganz unterschiedlich hohe Schulden haben. Und das ist ganz oft bei den Bildern von Jesus so. Die Arbeiter arbeiten unterschiedlich lange. Ein anderes Gleichnis gibt es auch 2 Schuldner mit unterschiedlich hohen Schulden. Und das sagt ja theologisch eines, nämlich, dass es keine 0815-Regel gibt, wie wir beurteilt werden. dass wir nicht alle über den gleichen Kamm geschoren werden, dass ich euch keine Checkliste oder kein System nennen kann, nachdem du beurteilt wirst. Das würden die Leute ja gerne. Man würde jetzt gerne sagen, Guido, sag uns doch mal, was muss ich tun, damit ich da oben reinkomme? So wie es bei dem Song am Anfang hieß. Ja? Und jetzt, wenn du mir die 5-Punkte-Liste gibst, dann passt das vielleicht. Aber wir sehen, dass Gott jeden Menschen individuell ansieht, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seiner Geschichte. Und wenn du versuchst, im Neuen Testament oder in der Bibel ein System zu finden, was du tun musst, dann wirst du echt verwirrt. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor, wo das steht. Matthäus 7, 21, die kommen in den Himmel, die den Willen meines Vaters tun. Matthäus 18, 35, die ihren Brüdern vergeben. Matthäus 25, 35, die Gefangenen besucht haben oder die Kranken. Römer 2, Vers 6, die in aller Geduld mit guten Werken nach der Herrlichkeit trachten. Römer 10, Vers 13, alle, die den Namen des Herrn anrufen. Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat. Oder Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird. Und wenn du das alles liest, dann denkst du, ja, was denn nun? Ja, das alles oder das eine oder das andere, und dann gibt es verschiedene Lehren, ja, ob du das nun tun musst oder nicht. Die wichtigste Frage ist ja, gelten die Bibelstellen, wo drin steht, ich muss was Bestimmtes glauben, oder gelten die Bibelstellen, wo drin steht, ich muss was Bestimmtes tun. Ja? Je nach Typ gefällt einem die eine besser oder die andere. Und ja, je nach christlicher Richtung wird dann gesagt, nein, du darfst nur die Glaubensstellen lesen, die anderen, die sind bestimmt nicht so gemeint. Ja? Also es kommt nur darauf an, was du glaubst. Vielleicht kennt ihr diese Videos, wo du dann in den Himmel kommst und dann alle zählen ihre guten Taten auf und das zählt dann alles nichts. Und dann zieht jemand so die Glaubenskarte raus und sagt, guck mal, hier steht drauf, Christ, ne? Und dann reicht das. Ne? Das ist so die eine Geschichte. Vergiss das. Und die anderen sagen, du musst in die anderen Stellen, nur wenn du dich ordentlich anstrengst, wenn du richtig was tust, wenn du dich für die Armen einsetzt, dann kommst du in den Himmel, ganz egal, was du glaubst. Und ich persönlich glaube in der Tat, dass man das eine nicht so sehr gegen das andere ausspielen kann. Ich glaube auch nicht, und das versuchen eben manche, dass es so ein Zwei-Stufen-System gibt. Ja, das zwei der Fragen am Anfang verstehe ich so, dass gesagt wird, ja, es gibt vielleicht sowas, ne, so wie bei DSDS, da läuft ja jetzt gerade wieder die Staffel, ja, und ich gucke das seit Jahren immer als großer Fan, ja, und da gibt es immer so, ne, der erste Test, und wenn du den bestehst, dann kommst du in den Recall, dann kommst du ein weiter, ne? Und manche Christen stellen sich das so vor, es gibt quasi so den ersten Test, das ist der Glaubenstest, ja? Da wird geguckt, was du glaubst, und wenn das richtig ist, dann wird gesagt, hurra, du bist im Recall, ja? Und dann kommst du weiter und dann kommt der Werketest. Ja? Und dann gibt es quasi nochmal ein zweites Gericht. Und ich persönlich glaube nicht, dass das in den Bibelstellen so gemeint ist. Ich glaube, dass man da versucht, ein System zu basteln, was sich so in der Bibel gar nicht findet, sondern ich glaube, dass man all diese Stellen zusammennehmen muss und dass die zusammengehören, weil Gott, und das ist auch ein Spruch von DSDS, immer das Gesamtpaket sieht. Ja? Also Gott trennt nicht zwischen unserem Glauben und unseren Taten und wer wir sind und was wir denken, sondern er sieht uns als ganzen Menschen. Der sieht das alles zusammen und der sagt, das kannst du auch nicht trennen. Der gute Jakobus, der am Ende der Bibel ja ist, weil Luther ihn dahin verbannt hat, der hat das ganz gut verstanden und der war sich da auch mit Paulus einig, dass man unseren Glauben und unsere Werke nicht auseinander dividieren kann. Sondern unser Glaube prägt immer auch unser Leben. Und deswegen glaube ich, dass es nur ein Gericht gibt, wo wir als Person beurteilt werden. Aber jetzt ist das Schöne, dass wir beurteilt werden von dem Einzigen, der uns wirklich kennt. Dem Einzigen, der wirklich weiß, warum wir so sind, wie wir sind. Und selbst wenn wir noch so schräg sind, haben wir ja eben gehört in dem kleinen prophetischen Wort, ja, selbst wenn wir noch so komisch drauf sind und noch so viele blinde Flecken und tiefe Abgründe haben, die anderen sehen das und denken sich so ihren Teil über uns. Ja? Aber Gott sieht das und er weiß, warum wir so sind. Der versteht das, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Der weiß, warum wir den Weg gegangen sind, weil er das Gesamtpaket kennt. Und deswegen ist es so befreiend zu wissen, dass er uns am Ende beurteilt. Ja, weil, ja, ist doch so. Ja? Stell dir mal vor, jemand anders würde dich beurteilen, der nur die Hälfte von dir kennt. Ich fand das früher immer ganz schrecklich, diese Vorstellung, Gott kennt alles von mir. Ja? Hilfe, dann weiß er eben auch, dass ich im dritten Schuljahr diesen Fehler gemacht habe. Ja? Wäre doch viel besser, wenn ich was verstecken könnte. Weil wir so getrimmt sind in unserem Leben, dass wir denken, wir kommen nur durch, wenn wir einen Teil von uns verstecken. Wenn die anderen uns nicht wirklich kennen, dann mögen sie uns vielleicht mögen. Ja? Und das ist so in unserem Blut, dass wir das gegenüber Gott genauso machen. Dass wir denken, wenn er diese Teile von mir nicht kennt, dann lässt er mich vielleicht in den Himmel. Ja? So sind wir drauf. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach nee, das ist ja das Gute. Ja? Gerade weil Gott alles kennt, kann ich entspannt sein. weil der ja genau weiß, warum ich so bin, wie ich bin und weil der mich versteht, so wie es im Psalm 139 heißt. Und das Schöne, was mir dann aufgefallen ist, das Ganze hat ja eine positive Seite. Gott sieht sogar die Dinge an mir, die guten Dinge, die niemand anders gesehen hat in meinem ganzen Leben. Ja, wie viele gute Seiten hast du, Stärken, wie viele tolle Dinge, die du machst, die niemand wahrnimmt, wo du nie für geehrt wirst, wo du nie für gewürdigt wirst, wo dir nie jemand Danke sagt. Und jetzt heißt es in der Bibel plötzlich, das kommt am Ende alles auf den Tisch und da ist endlich jemand, der das sieht. Und der sagt, das hast du toll gemacht. Ja, also wir sehen immer nur die eine Seite dieses letzten Gerichts, aber es ist ja auch, dass wir wirklich als Person zum ersten Mal erleben, hier ist jemand, der mich wirklich kennt und mich so sieht, wie ich wirklich bin. Deswegen ist das, glaube ich, auch beruhigend und gut zu wissen, dass wir an der Stelle vor dem richtigen Richter stehen. Jetzt überblättere ich ein bisschen was. Und komm mal zu dem dritten Teil. Die dritte Schneise. Könnt ihr noch? Okay. Die dritte Schneise ist auch sehr schön in diesem Gleichnis und die ist auch ganz wichtig in der Bibel. Der Richter lässt mit sich reden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Richter fällt ja schon sein Urteil und sagt, naja, du kannst nicht zurückzahlen, dann verkaufe ich dich und deine Frau und so weiter. Ne? Und dann sagt er, hab ein wenig Geduld, dann zahle ich dir alles zurück. Und was passiert? Der König sagt nicht, ja, dann habe ich noch ein bisschen Geduld, dann kannst du mir alles zurückzahlen, sondern er sagt, ach, dann lasse ich dir gleich. Ja? Wichtige Einsicht übrigens für alle, die Gleichnisse von Jesus lesen und auslegen, man darf Gleichnisse immer nicht eins zu eins übertragen. Ich hoffe, das habt ihr schon öfter gehört. Ja? Man muss bei Gleichnissen immer gucken, was ist der Punkt und was darf man nicht übertragen. Also man darf zum Beispiel nicht übertragen diese Brutalität, mit der König am Anfang urteilt. Ja? So ist also Gott, ne? Denkt erstmal nicht nach und spricht ein Urteil und dann lässt er sich doch überreden. Das ist nicht so gemeint. Aber was die Geschichte uns wirklich sagen will, ist, dass Gott mit sich reden lässt und dass das sogar der eigentliche Punkt ist, warum er zum Gericht und zur Abrechnung kommt. Er möchte nämlich an sich sein Urteil über uns verändern. Das geht ganz vorne los, schon auch eine der ersten Bibelstellen, wo das Gericht vorkommt, wo nämlich Gott das Gericht ankündigt über Sodom und Gomorra und dann Moses mit ihm verhandelt. Und dann sagt Moses, sollte der Richter der Welt nicht gerecht richten? Und dann wird das ausgehandelt, ja, ob das Gericht kommt oder nicht. In diesem Fall kommt es am Ende dann doch. Aber dass Gott sich überhaupt darauf einlässt, ist doch das Spannende. Und das geht durch die ganze Bibel so. Mose zum Beispiel verhandelt mit Gott, als Gott sagt, ich bringe euch doch nicht mehr da ins gelobte Land. Ja, und dann sagt Mose, dann gehe ich auch nicht mit, ja, lass uns hier nicht alleine, du musst mitgehen und so, ne? Ohne dich gehen wir nicht weiter. Und dann sagt Gott, na gut, dann gehe ich mit. Ja? Und Mose sagt sogar, ich gebe mein eigenes Leben dafür. Und dann sagt Gott, nee, brauchst du nicht, warte mal, da habe ich eine andere Lösung für später. Ja? Also das ist sehr spannend. Man könnte schon fast sagen, also wenn es nicht so ernst wäre, ne, Gott beweist an der Stelle Humor, aber ich glaube, dass er in der Tat, und das geht auch später, die Geschichte von Jona und Ninive, ja, Jona, geh nach Ninive und sag ihnen, das Ende kommt. Jona geht, sagt, das Ende kommt, und Gott sagt, nee, dann doch nicht. Ja? Warum? Weil die Leute von Ninive ihr Leben geändert haben, weil sie umgekehrt sind. Und da sehen wir, ich glaube, dass das nicht heißt, dass Gott irgendwie willkürlich ist oder beliebig tut, was er denkt, sondern dass er es immer, immer darauf anlegt, uns zu retten und nicht zu verdammen. Und das ist mein Bild, wenn ich an das letzte Gericht denke, dass ganz viele Bibelstellen, wenn ich mir die angucke, was Jesus sagt, über wer am Ende in den Himmel kommt und wer nicht, dann würde ich immer sagen, da komme ich nicht rein, das schaffe ich nicht. Ja? Und dann verstehe ich das so, dass Jesus genau das macht, was der König hier auch macht. Dass er sagt, das wäre das Urteil. Und so wie ich es eben gesagt habe, in der jüdischen Tradition gibt es ja zwei Zeitpunkte. Es gibt den ersten Zeitpunkt und dann sagt Gott so, jetzt warten wir noch ein bisschen. Und jetzt kannst du nochmal dein Leben neu ausrichten. Und dann kommt das Endgültige. Die Bibel hat dafür dieses schöne Wort Geduld. Auf Hebräisch heißt das Erech Afim, das heißt die Verlängerung der Nase eigentlich. Sehr spannendes Wort, ja. Hat aber damit zu tun, dass die Nase ist ein Bild für den Zorn, ja. Also man schnaubt, wenn man zornig ist. Und wenn man das verlängert, Gott ist langsam zum Zorn, heißt das, ja. Also sein Zorn dauert lange und seine Gnade ist schneller, ja. Das ist immer gesagt an diesen Bibelstellen. Und da gibt es sehr viele schöne Bilder in diesen jüdischen Gleichnissen von einem König zum Beispiel, der sagt, ich habe ja eigentlich mein Urteil schon gesprochen, aber ich nehme jetzt meine Armeen und jetzt ziehe ich nochmal 10 Kilometer raus aus der Stadt, ist ein Bild für diese 10 Tage, ja. Ziehe ich nochmal 10 Kilometer raus und dann komme ich wieder Und jetzt habt ihr nochmal Zeit. Ja? Und dann gehen die Leute ihm entgegen und stimmen ihn um und dann gibt es Versöhnung. Und solche Bilder gibt es viele, wo damit gespielt wird mit diesem Gedanken, wie Gott selber quasi immer sein Urteil noch herausschiebt, damit wir noch kommen. Es gibt eine sehr schöne Bibelstelle, wo es heißt, dass Gott in diesen 10 Tagen oben im Himmel am Fenster steht und rausguckt und hofft, dass seine Leute sich zu ihm wenden, damit er am Ende sozusagen sie alle retten kann. Und das finde ich sehr spannend, dass Gott, wenn er vom Gericht redet, uns nicht abstempeln möchte, sondern dass er uns immer wieder einladen möchte, unser Leben zu verändern. Und jetzt kommt wirklich der letzte Punkt und dann bin ich auch fertig. Der 4. Punkt, aber der ist auch wichtig in dieser Geschichte. Und den habe ich genannt, einer zahlt die Zeche, aber ich bin es nicht. Ja, weil in diesem Gleichnis, der Knecht sagt ja, hab noch ein bisschen Geduld, dann zahle ich es dir zurück. Er möchte das gerne selber hinkriegen. Aber der König geht einen Schritt weiter und sagt, nein, ich erlasse dir die ganze Schuld. Du bist frei, du kannst gehen, du musst nicht mal zurückzahlen. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte und auch in vielen der jüdischen Gleichnisse, wenn man sich fragt, wer zahlt denn am Ende? Ja, alle, die sich ein bisschen mit Finanzen auskennen, wissen, dass man Schuld nicht einfach so aus den Büchern streicht, sondern irgendjemand muss diese Lücke füllen. Und das ist auch in jeder Beziehung so. Ihr kennt das, wenn es Streit gibt in der Beziehung, wenn ihr jemanden verletzt habt, ja, dann klappt das nicht, dass du einfach sagst, Schwamm drüber. Ja, weil eine Wunde da ist, weil eine Verletzung da ist. Und die Frage ist nur, wer ist bereit, das zu ertragen? Ja, willst du diese Schuld dem anderen aufladen und sagen, du musst jetzt dein Leben lang dafür büßen? Oder sagst du, nein, ich bin bereit, das zu tragen, damit wir weiter Freunde sein können? Ja. Und das ist ja das, was Gott tut. Und wir haben das eben auch gehört in der Lobpreiszeit. Das ist das, was Gott getan hat am Kreuz für uns. Dass er gesagt hat, du musst am Ende gar nicht die Schuld bezahlen. Du musst im Grunde gar nicht den Betrag zurückzahlen, den du mir schuldest. Das könntest du auch gar nicht. Aber das Gute ist, dass ich diese Zeche schon längst für dich bezahlt habe. In dem Moment, wo du zu mir kommst zum Gericht, kannst du schon zurückblicken auf das Kreuz von Jesus. Und das ist ja in dem jüdischen Kalender ist das der große Versöhnungstag. Jedes Jahr wieder neu, wo man sich daran erinnert, dass keiner von uns seine Schuld bei Gott selbst bezahlen kann. Sondern dass Gott schon vor langer, langer Zeit gesagt hat, da gibt es einen Ort, wo du hingehen kannst, wo deine Schuld für dich bezahlt ist. Und da war immer dieses Bild von dem Sündenbock, dessen Blut verspritzt wurde im Allerheiligsten, über der Bundeslade. Der Ort, wo Gott gesagt hat, das ist mein Herz. Da blutet mein eigenes Herz. Und das hat er gemacht am Kreuz. Ich will euch noch ein Gleichnis vorlesen, das ist ein rabbinisches Gleichnis von aus der jüdischen Tradition, aber wenn ihr genau hinhört, merkt ihr, das ist eigentlich genau das, was Jesus sagt. Jemand schuldete einem König 100 Goldtaler. Der König schickte einen Boten zu ihm und sprach zu ihm, komm, mach deine Abrechnung mit dem König. Er aber hatte Angst und kam nicht. Da schickte der König einen zweiten Boten und sagte, komm, mach mit deinem König Abrechnung. Aber er hatte noch immer Angst. Was tat der König? Des Nachts erhob er sich, nahm seinen Geldbeutel, legte 100 Goldtaler hinein und warf ihn bei dem armen Mann durchs Fenster. Der stand auf am Morgen, fand den Beutel und fing an, sich zu freuen. Daraufhin schickte der König wieder einen Boten zu ihm und sagte ihm, komm, mach deine Abrechnung mit dem König. Jetzt kam er und bezahlte seine Schuld, sodass dieser seine Schuld beglich und der König das Seinige erhielt. Das ist wie gesagt ein Bild, was die jüdischen Lehrer erzählten, aber das ist genau das Bild, was Jesus für sein eigenes Leben übernommen hat. Gesagt, ich bin der König, der heimlich im Verborgenen hineinkommt in die Welt, um für dich deine Schuld zu bezahlen. Er möchte, um dir den Reichtum zu geben, mit dem du deine Schuld bezahlen kannst. Und jetzt gibt es keinen Grund mehr, Angst zu haben, wenn der Tag der Abrechnung kommt, weil du das Gold schon in der Hand hast. Und ich bin sehr dankbar für das prophetische Wort, dass wir das von vorher gehört haben. Das ist in der Tat das, was am Ende rauskommt. Es gibt keinen Grund mehr, Angst zu haben, weil Gott der Einzige ist, der richten darf, weil er mich kennt wie niemand anders, weil er sein Urteil wendet, wenn ich mich zu ihm hinwende und weil die Schuld schon längst bezahlt ist. Das sind meine 4 Schneisen. Tut mir leid, dass ich so lange geredet habe, aber ich hoffe, es hat euch was gebracht. Dankeschön.